Meine Damen und Herren, heute fangen wir ja mit einem neuen Autor an, mit einem neuen Lehrer, nämlich mit Josef Pieper. Für viele Kollegen auch wird er nicht besonders geschätzt und bedacht, weil er sich sehr stark auf Thomas von Aquin bezieht und die neueren Autoren zitiert zwar viel zeitgenössische Philosophen, aber zum Beispiel der deutsche Idealismus, der tritt ziemlich zurück. Blondel kommt gar nicht vor oder auch andere. Immerhin sollte man wissen, dass er eine ganze Reihe von Rufen abgelehnt hat, unter anderem auch zu dem Lehrstuhl, den dann Spemann bekommen hat. Wo das war, also es ist nicht so, als ob er jetzt nicht auch wirklich ein anerkannter Philosoph wäre. Und seine Werke, die ja zuerst immer in diesen kleinen Bändchen beim Kösel Verlag rausgekommen sind, davon gibt es ja jetzt eine große Ausgabe, im Ganzen sind es 11 Bände, so von der Dicke und der Größe im Meiner Verlag, die große Werkausgabe, sodass man auch sagen kann, dass er da schon auch als Fachphilosoph einen Namen hat. Man kann sich ja sowieso fragen, ob Philosophie in erster Linie originell zu sein hat oder ob es ihr nicht um die Wahrheit geht. Und dann kann man sich fragen, ob die Wahrheit eigentlich bis auf uns wartet oder ob die sich nicht vielleicht vorher schon bemerkbar gemacht hat und dann müsste man sie dann dort finden. So wie man bei den Notizen von Kant lesen kann, in seinen Bemerkungen, in der Wissenschaft will man der Erste sein, in der Philosophie sucht man Vorgänger. Dass das schon mal da war, das könnte man ja so bedenken. Man könnte jetzt verschiedene Zugänge zu ihm wählen. Ich habe mir gedacht, ich nehme heraus das, was ihn auch, glaube ich, am weitesten bekannt gemacht hat, seine Bücher zu den Tugenden. Er hat also, das war in den 30er Jahren, vorigen Jahrhunderts hat er das Buch über Tapferkeit als erstes vorgelegt, das zunächst mal auch von den Nationalsozialisten auf so ein Programm der zu lesenden Bücher gesetzt wurde, bis die dann näher guckten, was er da eigentlich wirklich geschrieben hat. Und dann wurde das wieder gestrichen. Da hatte er dann natürlich hinterher dann auch seine Schwierigkeiten und hat dann so über die Jahre hin erstmal die vier großen Kardinaltugenden behandelt und dann nach dem Krieg auch dann die göttlichen Tugenden. Am längsten hat er gebraucht für die Liebe, weil es am schwierigsten ist. Das ist auch der Punkt, wo ich ja auch mit ihm vielleicht am wenigsten übereingehe, weil er eben sehr stark vom Griechischen her, vom Eros ansetzt und von Thomas von Aquin, das hatten wir auch ein bisschen miteinander bedacht, bei der Selbstliebe als Urbild der Liebe überhaupt. Und er sagt, die Einheit geht der Einigung voraus, sagt Thomas. Während ich meine, nein, die Einigung geht der Einheit voraus. Man ist nur eins, damit man sich einigen kann. Also eins mit sich, damit man sich mit anderen einigen kann. So würde ich also sagen. Und dabei auch in Frieden mit sich selber kommt. Das ist natürlich auch ein Problem. Wenn man natürlich mit sich uneins ist, und das sind da immer ein bisschen, ist man natürlich auch dann schwer genießbar für andere Leute. Also das ist dann nochmal ein Problem für sich. Aber dass man sagt, was stelle ich eigentlich in den Mittelpunkt? Das Einssein oder die Einigung? Jedenfalls, meine ich, müsste man eben unterscheiden zwischen Eins und Miteins. Und Miteins ist das Richtige. Und nicht einfach das Eins. Denn wie komme ich aus der Eins, aus der bloßen Eins überhaupt in die Vielheit? Das ist gar nicht also möglich eigentlich. Kann auch niemand erklären. Erklärt auch Plotin nicht in dem Sinn. Warum soll also das eine nicht einfach das eine bleiben? Bilder wie, dass das Licht ausströmt oder dass die Quelle ausströmt, die reichen nicht. Da ist noch nichts begriffen. Das ist nur einfach ein Beispiel. Das müsste man nochmal gucken. Und diese im Lauf der Zeit dann also geschriebenen Bücher, eben von diesem ersten aus den 30er Jahren bis zur Liebe von 72, 34 ist das vom Sinn der Tapferkeit gewesen, 1934, und 1972 ist das über die Liebe erschienen. Und dann sind es also die vier Kardinaltugenden und die drei göttlichen Tugenden. Und dann gab es dann irgendwann mal eine Sonderausgabe in dieser Bücher der 19, die es dort gab, unter dem Titel Das Viergespann, wo dann die Anmerkungen fehlten. Und das so also zugänglich ist für die Leute, die Nichtfachleute, die das nicht interessierte, wo das ja nun genau beim Thomas steht, und einfach so die Texte. Und diese Ausgabe ist auch nochmal wieder neu aufgelegt worden, ich glaube vor 3 Jahren. Und so etwas, die gibt es wieder, nur heißt sie jetzt nicht mehr das Viergespann, sondern heißt einfach die 4 Tugenden, meine ich. Mit einem neuen Vorwort von Lehmann sogar, glaube ich, dass der da nochmal was dazu geschrieben hat. Also diese Idee, das zu nehmen, was anderes wäre, was vor allen Dingen auch in Amerika gelesen wird, ist ein Buch über Muse und Kult. Das ist ein wichtiger Titel, wo er das aufnimmt. Muse gegenüber der neuzeitlichen Idee der Arbeit. Die Neuzeit denkt ja von der Arbeit her. Die Antike denkt vom Kampf her. Polemos pater pantum. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und in der Neuzeit tritt dann an die Stelle die Arbeit. Sie haben das ganz deutlich bei Hegel in der Absetzung eben vom Adel, wo man von selber schon eben in einer Stellung drin ist und man hat die Krone schon auf der Wiege, gilt dann in der Neuzeit eben Self-Made Man und Self-Made Lady. Man stellt sich selbst her und baut sich dort auf und das ist dann der Grundbegriff mit Arbeit als Ort der Selbstbefreiung, der Freiheit. Das ist in der Phänomenologie des Geistes ausführlich behandelt in dem berühmten Kapitel über gegenseitige Anerkennung und der Kampf auf Leben und Tod erst und dann geht das ja weiter in Herrschaft und Knechtschaft und der Knecht befreit sich durch Arbeit. Der letzte Schritt ist dann das Eingangstor zu Auschwitz, wo das auch nochmal steht, Arbeit macht frei. Das ist also so die bürgerliche Hoffnung. Man könnte Arbeit und Kampf zusammenfassen unter dem Begriff Aggression. Heißt ja wirklich herangehen an, also sich auseinandersetzen, was tun, bearbeiten. Das Gegenbild wäre auszugehen vom sich verdanken, das Entgegennehmen, das Empfangen. Vernunft heißt eigentlich das, was vernimmt. Ne? Also ein sich gesagt sein lassen. Das wäre also ein anderes Bild, das dort hineinkäme. Also dass man sieht, wie das dort ist. Wichtig ist ihm dann immer nochmal, immer vor Bezug auf Thomas und deswegen auch auf Aristoteles, dass Thomas die Tugend das Ultimum Potentiae nennt, das Äußerste dessen, was man selber kann. Das hat er damals so betont, weil ja sehr lange man immer gesagt hat, wenn das Wort Tugend vorkommt, das ist ein verstaubtes Wort und das kann man gar nicht benutzen, denn früher die Leute das ja so selbstverständlich benutzt haben, gesagt, man muss also tugendhaft und tauglich sein. Eigentlich ist es nur Tauglichkeit, die Tugend, nicht? Tauglichkeit. Und wird ja auch gesagt von Instrumenten, von einer Säge oder einem Messer oder so, dass es tauglich ist, die Arete, dass das also brauchbar ist, das ist das, was dorthin gehört. Und dass man davon ausgeht und sieht, wie das ist, wobei ich hatte das schon wiederholt angesprochen, in der Antike die erste Grundtugend die Gerechtigkeit ist. Über die wir hier jetzt später reden, weil ich mich jetzt am Pieper halte oder orientiere. Also klassischerweise ist die Gerechtigkeit die Grundtugend, weil sie die Tugend des ganzen Menschen ist. Wenn man heute sagt Gerechtigkeit, dann denken die Leute eher an eine Strukturverfassung. Also sie sagen gerechte Gesetzgebung, Lohngesetzgebung oder Steuergebung oder so. Klassischerweise ist es eine Tauglichkeit eines Menschen. Und die berühmte Definition, die heißt, der konstante Wille, jedem das Seine zu geben. Warum ordnen die Gerechtigkeit als allererstes an? Weil sie dieses jedem das Seine geben, das geschieht im Menschen aus dem Zusammenwirken seiner 3 Seelen oder Seelenteile, von denen der Platon spricht. Das hatten wir schon mal, ich rufe es einfach so in Erinnerung. Es gibt diese 3 Seelen in uns, um von unten anzufangen. Im Bauch ist also die Begierdeseele zu Hause, das Epitimetikon. Das Begehren und Verlangen, das dort ist, dann in der Brust ist das Thymikon, die aggressive Seele, die Mutseele, die dorthin gehört, die aggressiven Kräfte. Und im Kopf, das Logikon, das ist die Vernunft. Und der Mensch als Ganzer wird ja gedacht in der Antike her, weil die nicht den Gedanken der Schöpfung haben und deswegen nicht von der Freigebigkeit als Grundgestalt der Welt ausgehen können, gehen sie davon aus, dass man schon da ist und jetzt versucht, sich zu behaupten, sich zu erhalten und sich auszuweiten. Denn wenn man sich nicht ausweitet, wird man schon weniger, weil Druck ist immer da. Und um den Druck wenigstens auf dem Ständigen zu halten, muss man schon gegendrücken. Anders geht es gar nicht. Also man ist in diesem Einsatz, um sich zu behaupten, Bestimmung der Grenze, der Selbsterhaltung und alles, was dort hineingehört. Und das Grundproblem der Griechen ist nun die Spannung zwischen Vernunft und Leidenschaft. Biblisch ist das anders. Da ist die Grundspannung die zwischen Gehorsam und Rebellion. Und der Mensch wird als Ganzer gedacht. Die Juden denken den Menschen nicht in Teile, auch wenn da von der Nefesh die Rede ist und vom Basar, dem Fleisch oder so. Das sind dort nicht Teile, die zusammengesetzt den Menschen machen, sondern sind verschiedene Aspekte für den einen ganzen Menschen. Nicht so bei den Griechen, da ist die Spannung zwischen Vernunft und Leidenschaft. Dann gibt es zwei Gruppen von Leidenschaften. Das eine sind die verschiedensten Formen der Begierde, die im Unterleib angesiedelt werden, im Epithymetikon. Und das andere sind Stolz, Zorn, Durchsetzungswille oder so, was in der Brust eingesetzt wird. Da haben sie dann die Ilias, nicht, wo die Leute daran sterben, an dem Zorn des Achill. Menina edeta, nicht? Singe, Muse, den Zorn des großen Achilles, nicht, wo das hingehört. Und von dort her wird dann gesagt, ist die Gerechtigkeit als diese Gesamtheit die eigentliche Urbestimmung, die dorthin gehört. Die liest ja Platon dann ab am Staat als Ganzen, weil er sagt, der Mensch ist zu klein, ich brauche ein Großmodell, damit man da besser gucken kann. Und dieses Großmodell ist der Staat und da kehren die drei Seelenteile wieder. Das oberste sind die Philosophen dort, das Logikon. Und die Brustseele sind die Soldaten, das ist das Militär, so wie das in Preußen ja auch so die höhere Sorte Mensch war, nicht? Die war dann so dazwischen. Und das dritte ist dann so das Bürgertum und die Handwerker und die Bauern und also die normalen Leute, das ist dann also der Bauch. Das hieß bei den Nazis, hieß das Leerstand, Wehrstand, Nährstand. So hieß das dann also im Dritten Reich. Und daran kann man also den Menschen ablesen. Und dann kommt jetzt in der Übernahme ins Christliche durch Ambrosius, der auch diesen vier Tugenden den Namen Kardinaltugenden gibt, Kardinal von Cardo, die Türangel, in dem alles schwingt, dass da gesagt wird, er stellt die jetzt um und fängt mit der Klugheit an als dem Sinn für die Wirklichkeit. Das ist das, wovon wir jetzt als erstes also dann sprechen werden und stellt dann die Gerechtigkeit an die zweite Stelle, sagt, wenn ich aus dem Sinn für die Wirklichkeit so sehe, wie sie ist, das ist nämlich die Möglichkeit und der Vorteil von Vernunft und Freiheit, dass man die Dinge so sehen kann, wie sie sind, während die Tiere die Wirklichkeit nicht so sehen, wie sie sind, sondern die sehen die unter der Rücksicht ihres Begehrens und ihrer Ängste. Also als Beute, als Geschlechtspartner, als Nahrung und so etwas wird das dort gesehen. Nicht, was die Dinge an sich sind oder die anderen Lebewesen, sondern was sie für dieses Subjekt sind. Das steckt in uns ja auch drin, diese Befangenheit, weil wir auch Lebewesen sind. Aber mit der Vernunft reichen wir prinzipiell über diese Befangenheit hinaus und sind also fähig, das nüchterne Wort heißt Sachlichkeit, für Sachlichkeit. Genauer müsste man sagen, oder sagt Bieber, Wirklichkeitsgemäßheit. Weil Sachlichkeit klingt so sachhaft, aber man kann es im Deutschen nicht anders ausdrücken. Man darf im Deutschen zum Beispiel nicht persönlich werden. Nicht? Das ist also ein ungehöriges Verhalten. So, dass man also, sonst könnte man sagen, sachlich gegenüber den Sachen, persönlich gegenüber den Personen und fromm, pious würden die Römer sagen, gegenüber der Gottheit. Nicht? Aber so kann man dann generell sagen, Sachlichkeit als Wort für Wirklichkeitsgemäßheit. Das setzt alles andere voraus, setzt sich dann um in die Konkretheit der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit verlangt dann in dieser Welt, wie sie ist, Tapferkeit. Deswegen ist das dann die dritte. Und die sind dann alle in Bezug so miteinander. Und dann kommt die vierte schließlich noch, die Zucht und Maß übersetzt ist dann Piper, also der Mäßigung der Ordnung in uns selbst. Das ist die Tugend, wo es um das Subjekt selber geht. Bei den anderen bin ich in Bezug mit anderen. Die vierte Tugend, deswegen ist sie erst die vierte, ist die, wo der selbst sich mit sich selbst befasst. Mit unserem prekären Leib-Seele-Problematik. Die in sich schon schwierig und unglaublich ist, aber natürlich durch die Erbsünde nochmal verunklart und nochmal schwieriger. Wir wissen ja gar nicht, wie das wäre, wenn wir wirklich jetzt ohne solche Verkehrung und Verfehlung das Problem hätten mit Leib und Seele. Die ist dann immer schon noch so problematisch, dass, wie ich immer sage, wenn es uns nicht gäbe, die Philosophen beweisen könnten, dass es uns gar nicht geben könnte, nur gäbe es die ja dann auch nicht. Also das kann man ja natürlich sehen. das ist wirklich unbegreiflich, was das eigentlich soll, der Mensch aus dieser merkwürdigen Zusammensetzung. Aber jetzt diese Zusammensetzung nochmal gestört und verstört, das ist unsere Situation. Und deswegen wissen wir gar nicht, wie das eigentlich richtig wäre. Und dann werden wir zu reden über das Verhältnis von Leib und Körper und dergleichen. So, vor diesem Hintergrund, also jetzt diese erste Tugend, was mir dabei fehlt, um das gleich so zu sagen, dass hier einfach so reingesprungen wird in die erste Tugend, das ist, dass ich meine, man müsste vorweg so etwas behandeln wie den Grundentschluss zur Sittlichkeit oder zur Anständigkeit oder so etwas. Das ist nicht selbstverständlich. Weil die Griechen aber sagen, und von dort her auch dann der Thomas, das haben wir ein bisschen berührt, mit dem sogenannten Appetitus Naturalis, also dass wir eine Natur streben, ein Vorgängiges zu unserer Freiheit haben, dass wir unterwegs sind zum Glück und zur Selbstverwirklichung. Das steckt in uns drin, wurzelhaft und ursprünglich, wobei man eben da schon fragen kann, ist das eigentlich richtig? Ist das wirklich das Erste? Sind wir bloß so etwas? Vor allen Dingen in der Zuspitzung, auf die dann nochmal Spähmann zu sprechen kommt, dass nämlich diese unsere Selbst, nee, Selbst müssen wir weglassen, unser Bestimmtsein, unsere Ausgerichtetsein auf das Gute und das Glück, dass das nochmal bei Aristoteles gedacht wird vom Bild des Bogenschützen her. Der Bogenschütze, der also dem Pfeil die Richtung gibt. Während wenn Sie Thomas lesen, der geht von dem Pfeil aus, der die Richtung schon hat. Und deswegen kritisiert das Spähmann immer wieder und sagt, bei Thomas liegt eigentlich schon der Ansatzpunkt und so der Fuß in der Tür, dass dann in der Neuzeit die Rede vom Wozu, von der Teleologie, also der wirklichen Zielbestimmtheit, verschwindet. Sodass, wenn man heute das Wort Ursache verwendet oder spricht, meint man immer nur die Wirkursache. Während für die Alten nicht die Wirkursache die Ursache war. Sondern für die Alten ist die Ursache aller Ursachen der Zweck. Denn ohne ein Wozu fängt überhaupt nichts an. Das war denn klar. Ich erinnere nochmal an diese vier Ursachen vom Aristoteles mit der Erweiterung durch Seneca und vor allen Dingen in der Kurzfassung von Seneca. Erstmal, wie ist Ursache definiert? Oder ist Ihnen das noch in Erinnerung? Ursache heißt etwas, was ein Mögliches zur Wirklichkeit bringt. Das ist Ursache. Deswegen ist es klar, dass man klassischerweise nicht von Ursache seiner selbst reden kann. Was dann in der Neuzeit ein Gottesname wird. Causa sui. Das geht nicht in der klassischen Philosophie, denn Ursache heißt etwas, was ein Mögliches wirklich macht. Und wie soll etwas, was selber bloß möglich ist, sich wirklich machen können? Das geht gar nicht. Also es muss selber wirklich sein, um dann anderes Mögliches wirklich werden lassen zu können. Außer der Zielursache. Das Ziel ist noch nicht da, aber es bringt die Leute auf Trab. So, und jetzt kann man diese Ursachen auch knapp fassen, wie das der Seneca gemacht hat. Dann sagt er, dann gibt es erst einmal das, fangen wir an mit dem, was heute noch Ursache heißt, nämlich die Wirkursache, das könnte man sagen, das wodurch. Ja, das wodurch. Wodurch etwas zustande kommt. Durch den Künstler, durch den Bronzegießer, ne? Den Schreiner oder wie immer. Dieses durch, wodurch etwas kommt, das wodurch, das wäre die Wirkursache. Sowohl für das Entstehen wie unter Umständen für das im Entstehen bleiben und getragen werden. Das könnte ja auch mit dazu gehören. Das wodurch, also als erstes, das ist eine äußere Ursache. Denn das wodurch muss nicht in dem Gegenstand selber drin sein. Nicht? Die andere äußere Ursache ist eben, also das ist das wodurch, die andere äußere Ursache ist das wozu. Und das ist für die Alten, wie ich eben schon sagte, die erste Ursache, die ursprünglichste Ursache. Ohne ein Wozu, ohne ein Umwillen geschieht nichts. Das streicht dann eben die Neuzeit und sagt, doch, das geschieht einfach eben so, es wirkt sich einfach aus und wird dann. Und dann gibt es zwei innere Ursachen. Da heißt die eine, das Woraus. Das ist das, was Aristoteles Hyle nennt, Bauholz eigentlich, und was im Lateinischen Materia heißt. Das woraus? Wobei die Frage ist, gibt es ein pures Woraus, was nur ein Woraus ist? Und das gibt es nicht für sich. Sondern das Woraus gibt es nur an einem konkreten Ding, das niemals bloß Woraus ist und immer auch schon was ist. Dieses Was ist die sogenannte Formursache. Ja, ist bei Aristoteles griechisch Morphe, im Lateinischen Forma. Und wenn man das so hört, Forma, dann denkt man, das wäre der äußere Umriss gemeint. Der ist aber nicht gemeint. Die Abkürzung, die dort Seneca dafür einführt, heißt auch das Worin. Worin macht schon deutlicher, denn der Umriss der Statue ist ja nicht also ein Beutel, wo die Sachen drinstecken. Nicht? Das sieht man schon, dass das nicht gemeint ist, aber ich würde lieber sagen, statt worin, das was. Das klassische Beispiel war für die Leute also eine Reiterstatue, klar. Das wodurch ist der Künstler oder der Gießer, das woraus ist die Bronze, das wozu ist der Ruhm, eine Gnade vom Zar Peter oder so etwas, oder was auch immer, das Geld, was er dafür kriegt. Und das was ist Reiterstandbild. Wir sehen gar worin. Nicht? Also das sind die vier Ursachen. Und dann tut nach Aristoteles die spätere Philosophie noch das wonach dazu. Nennt man dann Exemplarursache. Das wäre also der Zar Peter selber. Nicht, der das Vorbild dann ist für dieses Reiterstandbild, dieses bronzengoldene da an der Neva. Nicht, das wonach. Also, wodurch, woraus, wozu, was, wonach. Das sind die fünf Gegebenheiten, aufgrund deren also Dinge aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit kommen. Und dass man das sieht und erkennt. Und die Frage ist, ob man eben mit sowas anfangen kann, einfach, und danach wird dann sowas gebildet und dann steckt in uns dieser Drang zum Mehr drin. Aber wie ist es mit dieser Grundentscheidung, ich will moralisch und anständig sein? Die, meine ich, müsste man dem vorordnen, und die entfällt im griechischen Denken, weil das von vornherein da ist. Wir sind schon da und sind unterwegs zu unserem Glück, und ich meine, man müsste das extra ansprechen, diese Option fundamental für das Gute, also die Entscheidung dafür, überhaupt einen Unterschied zwischen Gut und Böse zu machen. Es gibt Leute, die behaupten, es gibt es gar nicht. Sondern es gibt nur nützlich und schädlich, angenehm, unangenehm, aber Gut, Böse, das ist eine Erfindung von Menschen, um andere zu gängeln. Tatsächlich ist es so, auch der übelste Bösewicht, wenn der meint, ihm geschieht Unrecht, dann beschwert er sich moralisch. Er sagt nicht bloß, ich will das nicht, ich mag das nicht, sondern er sagt, das gehört sich nicht. Das darf nicht sein. Und das ist das Argument, das Fichte benutzt und was ich auch gern selber übernehme, zu sagen, das ist eine objektive Vorgabe, ich kann nicht in jeden Menschen hineingucken, aber ich finde, das ist eine gute Begründung, um zu sagen, das steckt in jedem Menschen drin, das, was ich also Gewissen nenne, dieses sittliche Bewusstsein, also die Mitte der Vernunft. Die Mitte der Vernunft ist die praktische Vernunft und die Mitte der praktischen Vernunft ist das Gewissen und die Mitte des Gewissens ist der Sinn für Gut und Böse. Und das heißt, das Gute soll sein, das Böse soll nicht sein. Unabhängig von der Frage, was jetzt konkret gut und böse ist, das kann man auch im Einzelnen erörtern. Aber diese prinzipielle Einstellung dafür, es gibt diese Trennung und ich sehe mich verpflichtet und will, dass die Leute das tun, habe dem auch immer zugestimmt schon innerlich irgendwie, dass das Gute sein soll und nicht das Böse, nicht die Gemeinheit, nicht die Lüge, was man zum Beispiel auch daran sieht, dass sich normalerweise Menschen rechtfertigen, wenn man ihnen was vorwirft. Die sagen nicht, was willst du denn da? Sondern die versuchen zu erklären, dass sie eigentlich da gut gehandelt haben. Und so machen wir es ja auch. Dass wir versuchen, das so irgendwie zu rechtfertigen. Das bestätigt auch nochmal, meine ich, meine Behauptung, dass das wirklich eine Grundunterscheidung, eine Grundbestimmung des Menschen ist. Diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Und das ist nicht eine neutrale Unterscheidung, so wie Wurst und Käse oder Äpfel und Birnen. Sondern das Gute ist das, was sein soll und gewünscht wird. Aristoteles definiert das Gute als das, was alle wollen. Da gibt es keine Sollensethik, da ist es eine Wollensethik bei den Griechen, weil sie von dem Appetitus ausgehen. Und Moral heißt bei denen, sich zu besinnen auf das, was man eigentlich will. Zwischendurch will man auch mal Dinge, von denen, wenn man nachdenkt, man merkt, das ist eigentlich nicht richtig. Deswegen hat Gewissen was mit Bewusstsein zu tun. Eine meiner Definitionen fürs Gewissen heißt, es ist das Vermögen des zweiten Futurs. Also heute Abend treffe ich jemanden, ja, ein Date, und morgen ist der heutige Abend Vergangenheit. Wie lebe ich dann mit der Vergangenheit, die ich mir und dem anderen verpasst habe? Unauslöschlich. Das heißt Gewissen. Während der Verführer sagt, jetzt sind wir jung und da braucht man nicht drüber zu reden und so jung kommen wir noch nie mehr zusammen und jetzt machen wir einfach einen drauf oder so. Nicht? Denkt man einfach nicht so dran. So wie das also beim Brecht im Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni die Jenny singt. Die sagt, ja, Liebe, das ist leicht gesagt. Solange man täglich älter wird, da wird nicht nach Liebe gefragt. Der Mensch ist kein Tier. Nicht? Weil ja einer der Galane eben gesagt hat, komm, wir machen jetzt einfach einen drauf. Nicht? Nein, es gehört genau dieser Blick hin auf das zweite Futur. Was werde ich hinterher über das jetzt noch vor mir Liegende und dann hinter mir Liegende sagen? Und wenn man das mit einbezieht, dann hat man eine ganz formale und moralinfreie Beschreibung von Gewissen. Im ersten Schritt. Und das ist unter der Kategorie sollen weggelassen, auch die griechische Ethik, dass sie sagen, es geht um das richtige Wollen. Man ist vielleicht unbedingt jetzt von dieser Angst oder dieser Gier oder sonst wie besessen, aber wenn man dann einen Moment innehalten würde und würde sagen, so, wie kommt mir das denn nächste Woche vor oder so ähnlich. Die Alten haben dann gesagt, eigentlich muss man das tun, was man dann auf dem Totenbett wünscht, getan zu haben. Aber davon hofft man ja, dass es noch eine Weile hin ist, nicht? Deswegen kann man das auch abkürzen, aber es kann natürlich auch jeden Moment passieren. Das ist ja die andere Seite, nicht? Also wenn du nicht weißt, wie du handeln sollst, handle so, wie du glaubst, dass du auf dem Totenbett wünschen wirst, gehandelt zu haben. Als Lebensregel. Das wäre sowas. Also deswegen, also unter dieser Rücksicht, Klugheit an den Anfang, wenn Sie so wollen. Da muss ich gar nicht diesen kategorischen Imperativ, dass du sollst setzen, sondern das kann ich erstmal dem so voraussetzen und sagen, handle klug, meinetwegen aus wohlverstandenem Eigeninteresse. So wie der Aristoteles ausdrücklich sagt, sei anständig aus Selbstliebe. Aus, sagt er. Das ist wirklich eine Begründung bei ihm. Ich bin da dagegen. Aber er sagt das so. Dass das dort hingehört. Das wäre so das Erste, was dort hingehört. Also Tugend, diese für die meisten Leute heißt eben das Wort Tugend sowas wie Bravheit. So fängt natürlich gleich an und beschwert sich schon dagegen. Es geht nicht um das Einhalten von Normen erstmal. Und es geht auch nicht um Bravheit in dem Sinn, dass man einfach nur keine Lebenskraft hat, sondern ein bisschen antriebsschwach ist oder so. Oder ängstlich. Deswegen in der Operette sind die Helden immer die Räuber, nicht? Also nicht die anständigen Leute. Weil tatsächlich so manche Anständigkeit nur aus Angst und Bequemlichkeit geschieht, wie man so gesagt hat. Ein Großteil der Ehebrüche unterbleiben nur aus Angst und Bequemlichkeit. Andererseits werden auch ein Teil von denen nur aus Angst und Bequemlichkeit begangen. Das steht wieder auf einem anderen Zettel nochmal. Kann man auch darüber nachdenken, nicht? Also, dass man wirklich sieht, was gibt es da für Antrieb, ist ja nicht so, als ob bloß die Bösewichte tapfer wären, nicht? Also, das muss man schon nochmal gucken. Also, dass man einfach so durchschaut, was ist das Verhalten auf der einen Seite und was sind die Motive auf der anderen Seite. Nicht? So, und unter dieser Rücksicht, wenn man das so sieht, also Gutheit ist nicht mit Bravheit gemeint und es sind eigentlich auch nicht zuerst also die Taten gemeint, sondern es geht tatsächlich um den Menschen im Ganzen. Das, was er durch seine Taten wird. Den Punkt habe ich ja schon öfter angesprochen, dass das erste Objekt unseres Handelns wir selbst sind. Ich versuche jemanden zu betrügen, ob mir das glückt oder nicht, hängt an meiner Intelligenz, an dessen Intelligenz und an den Umständen. Was mir auf jeden Fall glückt, ist, mich ein Stück weit zu einem Betrüger zu machen. Ob das andere glückt oder nicht glückt. Ich habe mich ein Stück auf dem Weg zum Betrügersein begangen. Und da habe ich 6-mal betrogen, 7-mal betrogen, irgendwann bin ich ein Betrüger. Habe ich 5-mal, 6-mal gelogen, irgendwann bin ich ein Lügner. Und darauf kommt es an in der Ethik. Und das wissen natürlich die Leute nicht, die nur utilitaristisch denken. Da geht es nämlich nur um äußere Handlungen und um das Glück der größeren Zahl und um die Verringerung der Schmerzen oder so. Dieser Gesichtspunkt, dass wir selbst aus uns etwas machen, durch unser Tun, das ist das, was nicht vorkommt. Und wo unter dieser Rücksicht Thomas von Aquin so ein paar Mal spricht von, dass wir in gewisser Weise eine Ursache unserer selbst sind. Wir machen uns zu dem, was wir am Ende sind. Nicht andere. Andere machen da auch mit, die schreiben an dem Buch mit, dass wir sind. Aber der Hauptautor sind wir. Was dabei herauskommt. Deswegen sind wir auch die größte Gefahr für uns. Nicht? Denn ein anderer kann uns gar nicht so ins Unglück stürzen, wie wir selbst. Natürlich kann eben jemand zum Beispiel als KZ-Häftling schrecklich herabgewürdigt und zerstört werden, aber diese Zerstörung reicht nicht an die Selbstzerstörung des Henkers heran, was der mit sich selber anstellt. Dieser SS-Mann, der ihn da so zugrunde richtet. Das ist eine ganze Potenz mehr an Selbstzerstörung, als was der an seinem Opfer machen kann. Und das steht schon bei Sokrates, das ist jetzt keine fromme Christenrede. Und das wird aber zu oft übersehen, nach meiner Wahrnehmung, dass das der eigentliche Punkt ist. Nochmal, so viel andere mit uns anrichten können und an uns. Niemand kann uns so zugrunde richten wie wir selbst. Dass das also mit da hineingehört. Deswegen steht das also an und müsste getan werden. Und da kommt jetzt eben die Klugheit als erste, weil das Gute die Wahrheit voraussetzt. Sagt also diese Tradition. Das Gute setzt die Wahrheit voraus. Ich muss es erst erkennen, um es dann tun zu können. Ich erlaube mir schon die Rückfrage, ob ich denn die Wahrheit ohne Gerechtigkeit erkennen kann. Ob es nicht auch ein Ethos des Logos geben muss. Also dass es mir schon gerade nochmal in der Wahrheitssuche um die Wahrheit gehen soll. Das heißt, es ist schon ethischer Vollzug. Insofern folge ich eigentlich lieber den euren Griechen und tue die Gerechtigkeit als erstes. Aber jetzt halte ich mich an das, wie es also der Pieper macht und unsere christliche Tradition. Die fängt also mit der Klugheit an und sagt, das ist das Erste. Als Möglichkeit davor, überhaupt gut zu sein, muss ich hier einen solchen Blick haben, also die Sachlichkeit als Voraussetzung, die hier da ist. Und Unsachlichkeit wäre dann so etwas wie ein seelisches Kranksein. Also geistige Krankheiten, wir reden so von Geisteskrankheiten, da ist ja nicht der Geist gemeint, sondern das ist ja irgendwas Physisches letztlich nochmal. Wenn ich Geist jetzt in diesem strikten Sinne nehme von Vernunft und Freiheit, dann müsste man sagen, ist also dieses Nein zum Ordnungswillen, die Unsachlichkeit oder so etwas, das Erste, was dorthin gehört. Und aus diesem Blick auf die Wirklichkeit, wie sie ist, ist dann das Zweite eben dann die ausdrückliche Gerechtigkeit in ihren verschiedenen Beziehungen, über die wir dann reden müssen. Das ist die Beziehung zwischen den Einzelnen. Das werden wir sehen, das nennt man Tauschgerechtigkeit, heißt das. Wenn das zunächst mal so im Handel vorkommt und so. Dann gibt es die austeilende Gerechtigkeit, die Regierung zu den Einzelnen hin, die Vertretung der Obrigkeiten zu den Einzelnen. Der Eltern zu den Kindern und wo man so schaut dorthin. Und dann gibt es die legale Gerechtigkeit, die Verpflichtungen, die das Einzelne gegenüber dem Gemeinwesen hat. Das sind so die drei großen Dimensionen der Gerechtigkeit, darüber werden wir dann sprechen. Und diese Gerechtigkeit, die verlangt nun ihrerseits Tapferkeit. Sagen wir mal Tapferkeit. Wobei die Tapferkeit sich ja in erster Stelle im Ertragen zeigt. Das werden wir dann auch sehen, dass es eigentlich leichter ist, selber anzugreifen und loszulegen, als tapfer auszuhalten. Deswegen ist das auch eine alte Kriegslist, den anderen dazu zu bringen, dass er den ersten Schlag tut. Das gilt für Schachspiel und für alles Mögliche. Ne? Dass man da so guckt, wo das dorthin gehört. Das werden wir dann im Einzelnen besprechen, die hier hineingehört. Wobei es der Kern der Tapferkeit natürlich der Mut gegenüber dem Tod ist. Weil jede Verletzung und jede Zurücksetzung deswegen uns so trifft, weil es eigentlich immer schon ein Anzeichen von Tod ist. Wenn wir ein begrenztes Wesen sind und wo in all dem sich das zeigt, das dorthin gehört. Also die Tapferkeit, die dann dort auftaucht. Und an der letzten Stelle erst kommt dann eben diese Selbstbeherrschung, dass man mit sich selbst in Ordnung ist, dass das hingehört. Also Tapferkeit als Mut gegenüber möglicher Verwundung, aber hier jetzt die Ordnung in sich selbst und gegenüber sich selbst, dass man sich selber da auch ja, wehtun muss, dass man gegen sich handeln muss. Manche Leute sagen, nein, wer da gegen sich selbst streng ist, ist es auch gegenüber anderen. Deswegen muss man das lassen. Ich gehe mit mir eben lasch um, dann haben die anderen auch den Vorteil davon. Und dann laufen hinterher die Leute unerzogen rum, wie es ist. Und da kommt natürlich das Gegenteil raus von dem, als was sie da behaupten. Das muss man dann noch sehen. Ne? Aber das ist so der Gedanke, dass man eigentlich also gegen sich selbst handeln muss, um also den anderen einigermaßen erträglich zu sein. Dass man das noch aufnehmen muss. Also, und das Ganze umgriffen von dieser Gewilltheit zum Guten. Das war das Erste. Also, und vor diesem Hintergrund können wir jetzt mit der Klugheit anfangen und sagen, was ist also jetzt da eigentlich gemeint, dass das Gute, also auch das Richtige und das Stimmende ist. Wie gesagt wird, der Blick auf das Richtige, die Tugend ist die Quelle der Tugend, das sagt die Tradition. Die Klugheit ist die Quelle, ohne Klugheit kann man nicht tugendhaft sein. Man kann sich natürlich im Einzelnen erstaunensvoll benehmen oder sonst was, aber das ist sowieso ein Gedanke, dass die Tugenden zusammengehören. Zum Beispiel eine Tollkühnheit ohne Klugheit ist eben keine Tapferkeit mehr. Was habe ich da als Spruch da gestern gelesen, irgendwo auf so einem Plakat oder wo, wo da stand, nur wer keine Fantasie hat, hat keine Angst. Oder so, nicht? Also es setzt also ein Herumschauen aus, es gibt Leute, die haben keine Angst und kommen sich aber toll vor, die sind aber nicht tapfer. Sondern tapfer ist man, wenn man seine Angst besiegt, wenn man sich mit der auseinandersetzt, nicht wenn man aus lauter Dummheit keine hat. Das geht gar nicht. Sondern natürlich gibt es genug Bedrohliches auf allen Ebenen unserer Existenz. Was uns bedroht und wo man dann eben, und Furcht ist dann die Reaktion, wenn man genauer Furcht, nachdem wir inzwischen einen Unterschied zwischen Angst und Furcht machen, ne? Also, aber Furcht ist die Reaktion auf eine konkrete Bedrohung, die dort hingehört. Und das gehört ja auch mit zu den Dingen, wo man das vermitteln muss, dass die Kinder das begreifen, ohne jetzt da gänzlich verschreckt und verängstigt zu werden, nicht? Aber dass man nicht da einfach alles machen kann und läuft einfach vertrauensvoll auf die Straße und denkt, das Auto wird schon halten. Also, dass man da sehen muss, nicht? Früher hat man gesagt, hier kann ja gar nichts passieren, nicht? Deswegen müssen die Leute hier in so dramatische Filme gehen, wo man die Welt untergeht, weil da im Urwald kein Puma mehr lauert, nicht? Aber dafür, man muss ja nur auf die Straße gehen und sofort ist man überfahren. Also an sich bleibt schon an Gefahren immer noch genug. Nicht? Aber gut, wer es braucht, kann ja in so einen Film gehen. Also, dass man hier sagt, wie sieht das aus? Also die Klugheit, die Voraussetzung, unklug kann keine Tugend sein. Das heißt, sie ist das Maß der anderen. So wie die Schöpfung nach Gottes Maß ist, so ist das rechte Handeln nach dem Maß der Klugheit. Sagen die Alten. Danach muss ich also gucken, die äußere Ordnung bildet sich dann eben in unserem inneren Sinn für die Ordnung ab. Und Vernunft heißt also, diese Ordnung zu erkennen, die man ja nicht selber da zu machen hat, sondern der man zu entsprechen hat. Das ist ja der Punkt. Nicht? Ich kann eben nicht sagen, ich gehe einfach durch die Mauer, sondern ich muss eben durchgehen, wo die Tür ist. Jedenfalls als normaler Mensch. Es gibt ja welche, die können auch durch Mauern gehen, also jedenfalls in der Literatur und im Film, aber eben in der Wirklichkeit muss man schon durch die Tür gehen. Ohne dass das gleich Biologismus heißt. Ne? Das ist so der nächste Punkt. Der kommt, sobald also die Päpste irgendwie auf die Natur hinweisen, dann schreien die Leute immer Biologismus. Und da muss man näher gucken, was damit eigentlich gemeint ist. Nicht? Nicht? Denn natürlich gibt es Vorgaben, die da sind, und dann kommt nochmal für die Christen dazu, dass überhaupt nichts einfach bloß ist. Weil alles, was ist, ist ja gewollt. Wenn es gewollt ist, ist es also von dem Wollenden gesollt. Es soll so sein, wie es ist. Deswegen haben wir das Sollen da immer schon drin. Gegen diese berühmte Rede von Hume her, vom naturalistischen Fehlschluss, weil er sagt, ich kann aus einem Ist nicht zu einem Sollen kommen. Recht hat er. Die Frage ist nur, gibt es denn ein reines Ist ohne Sollen? Kann man sich ja fragen. Steckt da nicht schon überall ein Gesolltsein drin? Also für den, der an Schöpfung glaubt, ist alles Sein ein Gewolltsein. Und was gewollt ist, ist vom Wollenden her gesollt. Denn Wollen heißt, ich nach meinem Wunsch soll es sein. Das heißt Wollen. Nicht? Wollen heißt, ich will, dass das sei. Und das heißt, es soll sein nach meinem Wunsch. Gibt es also gar keine reinen Fakten. sodass ich eigentlich immer von dort her, steckt da immer schon diese Wertung drin. Nur diese Perspektive der heutigen Naturwissenschaften klammern das aus und dann haben die natürlich nur ein Ist. Und dann kann ich aus diesem reinen Ist, das die beobachten, natürlich kein Soll erschließen. Ist klar. Das muss ich sehen, woher und ob das dann immer so einfach ist, dieses Sollen zu erschließen, das ist natürlich die Frage. Denn also die Banzen und die Mücken wollen ja auch leben, nicht? Nur wollen nicht gerade von uns, denken wir dann wieder, nicht? Also da gehen dann die Meinungen auseinander. Und da muss man gucken, was man dann da macht. Aber dass da immer schon ein Wollen und Sollen mit drin steckt, da ist doch nicht drum herum zu kommen. Also diese Erkenntnis der Wahrheit, das zu vollenden, das prägt dann Wollen und Wirken. Ich mit der Vernunft erkenne ich, was ist, über die Sinne natürlich. Unser eigentlicher Gegenstand sind sinnenhafte Dinge, sagt die ganze Tradition. Und an diesen sinnenhaften Dingen erkennen wir das, was sie sind. Das ist die typisch menschliche Erfahrung. Das Was, die Quiditas der Dinge. Das ist die eigentliche, dass wir aus den sinnlichen Dingen herauslesen können, das, was sie eigentlich sind. Mein Beispiel, wenn man jemand gewinnt einen Freund, eine Freundin, dann hat er zugleich die Erfahrung gemacht, was ist Freundschaft? Und jemand wird betrogen und er macht die Erfahrung, was ist Verrat? Also dieses Was ist das typisch menschliche Objekt des Erkennens. Immer ausgelöst und gewonnen aus einem konkreten Verhältnis, aber es steckt eben nicht bloß in diesem Konkreten drin, sondern darin, da gibt es so Vorformen schon bei den höheren Tieren, die haben Schemata und Muster, die sie wahrnehmen. Wie man so mit Versuchen zeigen kann, zum Beispiel, wenn man eben dann so eine Schablone über den Draht, über den Hühnerhof zieht, wo die einfach nur so aussieht. Zieht die mit der Spitze nach dort, dann mit der Spitze nach dort, dann passiert nichts. Wenn man so umzieht, dann schreit die Glocke und die kleinen Hühner verstecken sich unterm Ding, denn das sind dann die Raubvögel. Die haben einen langen Schwanz und einen kurzen Kopf. Und andersrum sind das dann so Schwäne, Gänse oder so etwas, nicht? Die tun einem nichts. Kurznackig voran reicht für die als Schema. Die brauchen keine Begriffe. Die haben das so als Schema im Kopf, im Instinkt. Das sind nur Vorformen, von dem, wo wir das also dieses eigentliche Was erkennen, wobei Thomas ja Wert drauf legt und Pieper mit ihm, dass wir das eigentliche Was nicht erkennen. Wir wissen nicht, was eine Mücke ist. Und müssen denn deswegen die Viecher so nach äußeren Punkten einteilen. Nicht? Dann nennen wir welche Kerbtiere, bloß weil sie eine Westentaille hier haben. Nicht? Ob das deren Wesen ist, das wissen wir nicht. Wir nennen sie mal so. Und warum können wir die Dinge nicht erkennen? Weil Gott sie gemacht hat. Und wir müssten also Gott erkennen können und seine Überlegungen, um zu erkennen, was da in der Natur vorgeht. Und deswegen hat unsere Naturerkenntnis so massive Grenzen, weil wir die Natur nicht gemacht haben. Und haben auch unsere Selbsterkenntnis solche Grenzen, weil wir uns nicht gemacht haben. Denn es ist ja nicht bloß so, dass andere Leute uns kennenlernen müssen, wir müssen uns ja auch kennenlernen, nicht? Und da reicht auch ein Leben eigentlich nicht. Also so ist man also dabei, das irgendwie in diesem Ansatz zu erkennen und das zu tun, das ist. Das heißt, die gute Absicht genügt nicht. Im Gegenteil, das ist ja ein Satz von Gottfried Benn, der passt aber nicht nur auf die Literatur. Der sagt, in der Literatur ist das Gegenteil von gut, gut gemeint. Das gilt natürlich aber auch im religiösen und anderen Zusammenhängen. Nicht so sehr die gute Meinung wichtig ist, aber gut gemeint, das ist eigentlich das Gegenteil von gut. Weil es nicht reicht, bloß eine gute Absicht zu haben. Ohne gute Absicht geht natürlich nichts, aber bloß gute Absicht, das reicht nicht. Deswegen war zum Beispiel Ignatius der Meinung, wenn er die Wahl zwischen zwei Oberen hat, zwischen einem Frommen und einem Klugen, nimmt er lieber einen Klugen als Oberer. Er sagt, natürlich ist an sich fromm besser vom lieben Gott, nicht? Aber für die anderen ist besser, er ist klug. Ja. Muss man also so gucken, wo das dann hingehört jedenfalls. Deswegen sagt er, ist das so eine erste Bestimmung. Ich sehe voller Schrecken, es ist schon 3 Uhr. Machen wir unsere Pause. Vielen Dank.